Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind die Themen.
Meilenstein. KI wird mit Deep Learning zur Kunstmaschine. KI-Fotoband. DALL-E2 verwandelt Texte in Bilder. Rundumschlag. Warum Kritiker die anlasslose EU-Chat-Kontrolle vehement ablehnen. Und das digitale Logbuch. Per Kasso.
Die KI, die macht ja auf vielen Gebieten Fortschritte, zum Beispiel beim autonomen Autofahren. Die klassische Programmierung jedenfalls würde hier schnell an ihre Grenzen stoßen. Schon allein deshalb, weil sich die Verkehrslage ja permanent und unvorhersehbar ändert. Und bei unendlich vielen verschiedenen Situationen, die möglich wären, da ist mit Rechnen dann wenig anzufangen. Das ist also das Feld der KI. Indem sie Regeln lernt und dann ihre eigenen Schlüsse zieht, wird sie flexibel, auch wenn Fehlentscheidungen dabei immer noch möglich sind. Maximilian Schönherr, Sie haben sich mit den großen Fortschritten der künstlichen Intelligenz auf dem Gebiet der Kunst beschäftigt. Falsche Entscheidungen, die können ja beim autonomen Fahren katastrophale Folgen haben. Aber reden wir mal über die Kunst, da tun doch Fehler einer KI nicht weh, oder?
Wenn die künstliche Intelligenz Bilder erzeugt hat, also in den letzten Jahren, waren Entgleisungen, nenne ich mal diese Fehler, ausgesprochen willkommen. Vor 4 Jahren zum Beispiel, hat vielleicht der ein oder andere noch im Kopf, wurde von künstlicher Intelligenz ein Gemälde geschaffen und für knapp 400.000 Euro versteigert. Und das hatte seinen Charme deswegen, weil vieles drin nicht stimmte. Und ich habe in den letzten Jahren sehr viele KI-generierte Bilder angesehen, die ihre Attraktion aus Entgleisungen zogen, meistens Kunst, die Richtung Horror ging, zum Beispiel so Mensch-Tiere mit 3 Nasen und Augen, die in verschiedene Richtungen guckten und so weiter, sehr verstörend. Aber seit April dieses Jahres, also seit kurzem, hat sich das Blatt völlig gewendet. Da hat die Forschergruppe von OpenAI.com DALL-E 2 veröffentlicht. Der Name kommt vom abstrakten Maler Salvatore Dalí und der Pixar-Filmfigur Wall-E.
Und was das Besondere an DALL-E 2 ist, das hören wir jetzt.
Schon DALL-E 1 sorgte für Spannung in der KI-Welt. Es erschien vor einem Jahr. Mit DALL-E 2 ändert sich die Lage deutlich. Klaus Diepold, Leiter des Lehrstuhls für Datenverarbeitung an der TU München und Experte für die Optimierung von Programmen der künstlichen Intelligenz, hält die Entwicklung für etwas sehr Besonderes.
Also erstens mal sind sie nicht über den herkömmlichen Zeitschriftenverkehr der Wissenschaftsliteratur veröffentlicht, sondern alle über Archivserver. Und die liegen ja zum Teil zeitlich nur ein halbes Jahr oder weniger auseinander. Das heißt, das Besondere ist schon einmal, mit welcher Schlagzahl, wie gesagt, da Innovationen und Veränderungen und Verbesserungen ausgearbeitet werden. Da raubt es einem schlichtweg den Atem.
Im Kern nutzt DALL-E ein neuronales Netz mit einem sogenannten Diffusionsmodell. Die Diffusion erzeugt aus unscharfen Bildern scharfe Bilder. Die Grundlage dieser Programmiertechnik ist lange bekannt, erreichte ihren Durchbruch aber erst mit starken PCs und sehr großen Datenmengen.
Man hat ursprünglich mal ein deterministisches mathematisches Modell für die Erzeugung von Bildern oder von Daten insgesamt. Und das wird dann zusätzlich angeregt mit Rauschsignalen, also im klassischen Tonsignalverarbeitung würde man sagen, es ist sowas Ähnliches wie Dithering. Wird halt eben die Information ein bisschen diffundiert, verschmiert und das erzeugt im Prinzip eigentlich genau das, was uns als realitätsnah entgegenkommt.
Angenommen, man gibt der Software folgenden Satz vor. Setze der Mona Lisa einen Irokesenhaarschnitt auf und beleuchte sie von unten. Das Bild entsteht dann innerhalb weniger Sekunden, wie aus einem Pixelnebel, eben per Diffusion. DALL-E 2 erzeugt Bilder in der Größe von 1024 mal 1024 Pixeln und damit 4-mal so groß wie die erst 1 Jahr alte Vorgängerversion. Und während das Bild allmählich auftaucht, kontrolliert sich das neuronale Netz laufend selbst, gleicht die noch unscharfen Zwischenstufen mit dem ab, was es gelernt hat.
Das überwachte Lernen heißt ja, dass man dem System vorlegt, zum einen mal Beispiele aus Eingangssignalen oder aus Eingangsmustern, in dem Fall Bilder, und das zweite ist, sagen wir, die Unterschrift, den Text. Also das heißt, es gibt immer Paare und man sagt, das ist jetzt einmal ein Beispiel, was wir eigentlich haben wollen. Du siehst so ein Bild und das wäre die zugehörige Unterschrift oder umgekehrt. Und lern doch das mal bitte an vielen, vielen, vielen Beispielen. Das ist mehr wie die Hälfte der Arbeit.
Im Fall von DALL-E 2 umfasste das Training zig Millionen von Bildern mit Texten. Deshalb spricht man von Deep Learning und von einem tiefen neuronalen Netz. Die quadratischen Kunstwerke, die es berechnet, wirken so natürlich, als hätte ein Fotograf sie geschossen oder ein Maler sie gemalt. Etwa die Mona Lisa mit einem stilechten Irokesenhaarschnitt, beleuchtet von unten. Ist das Kunst? Dazu der Informatiker Klaus Diepold.
Das heißt ja nicht, dass wir quasi bei dem Erzeugen von Kunst irgendwo auf technische Hilfsmittel verzichten sollen und wollen. Und ich glaube, die Technologie hat bei der Weiterentwicklung der Kunst immer eine Rolle gespielt. Und wenn es nur andere Materialien sind, die zur Verfügung stehen, Technik in irgendeiner Art und Weise. Aber deswegen ist die Kunst ja nicht irgendwie entwertet worden, nur weil man jetzt von mir aus heute mit dem Sequencer oder mit dem Synthesizer Musik machen kann. Und so ähnlich sehe ich es bei KI auch. Vielleicht muss man da einen neuen Begriff dafür finden, aber Computerkunst, da stellen sich bei mir meistens ein bisschen die Nackenhaare auf.
Ja, bei mir auch, denn Computerkunst, die wurde ja als Begriff eigentlich schon erfunden, als die ersten Nadeldrucker den Starschnitt von Marilyn Monroe aus lauter Buchstaben auf Endlospapier zusammendruckten. Da ist natürlich DALL-E, 50 Jahre weiter, eine ganz andere Spielklasse. Was steckt denn programmiertechnisch hinter DALL-E 2?
Also zweierlei eigentlich. Zunächst die Spracherkennung. Denn wir geben DALL-E 2 kein Foto vor. Das machen manche Apps, die auch mit KI arbeiten. Also nur Text. Angenommen, ich tippe jetzt folgenden Wunsch ein. Kubistisches Gemälde eines glücklichen Roboters mit Blumen, die aus seinem Kopf wachsen und der auf einem Feld steht. Dann muss die KI den Sinn dieses nicht einfachen Satzes verstehen. Genauso wie, anderer Satz, ein Teddybär auf einem Skateboard auf dem Times Square. Und diese semantische Erkennung leistet das KI-Sprachmodell GPT-3. GPT-3 hat zumindest von der englischen Sprache so viel Kenntnis, dass es selbst Texte erzeugen kann. Aber um Texterzeugnis geht es hier nicht, sondern um Textverständnis im weitesten Sinn. GPT-3 versteht also den Teddybär auf dem Skateboard auf dem Times Square. Jetzt erst kommen die Bilder ins Spiel, quasi das zweite Modul. GPT-3 aktiviert nämlich die Teile im neuronalen Netz, die mit Bilddaten aus dem Internet trainiert wurden. Und diese Software heißt CLIP, also CLIP steht für Contrastive Language Image Pre-Training. CLIP ist mathematisch betrachtet ein vieldimensionaler Datenraum, der Bilder mit Text verbindet. Und wenn CLIP auf Twitter dann ein Foto von einem Teddybär sieht, keine Ahnung von dem hat, was darauf zu sehen ist, dazu aber den Text des Tweets liest, ich habe meinen Teddy so lieb, dann macht es Klick und dann passiert es nochmal bei 1000 anderen Bärbildern mehr, die erhärten das Ganze. Und das Training von 650 Millionen solcher Datenpaare und Bild und Text drumherum kann kein Mensch erledigen. Die Entwickler ließen CLIP selbst lernen und das Gelernte selbst gegenprüfen. Sie, die Programmierer, übernahmen nur das Controlling, indem sie schnell drüber guckten und bei krassen Fehlern ins neuronale Netz zusätzliche Randbedingungen eingaben.
Und was kam bei dieser Teddybär-Rechnung raus?
Ein beeindruckendes Bild, finde ich. Im Vordergrund ein brauner Teddybär, der auf einem Skateboard steht. Im Hintergrund unscharf Menschen auf dem Times Square in Manhattan. Dieses Bild sieht wie ein Foto aus, also gar nicht nach abstrakter Kunst, wie wir das bisher von KI gewohnt sind. Die KI hat den Bären und das Skateboard präzise ins Licht der Umgebungsszene eingepasst und sogar die Schatten richtig gerechnet.
Bei solch einem Fotorealismus stellt sich natürlich auch die Frage nach Missbrauch. Man kann da ja seiner Fantasie freien Lauf lassen und zum Beispiel Politiker in prekäre Umgebungen einbinden.
Das kann man bei neuronalen Netzen nie ausschließen. Die Entwickler waren selbst überrascht über die Qualität ihrer Ergebnisse und gleichzeitig verwenden sie viel Aufwand, das System spielerisch offen zu halten, mit wenig textlichen Einschränkungen. Aber eben Olaf Scholz sitzt auf dem Schoß von Wladimir Putin, würde kein Ergebnis liefern. Das haben sie abgefangen. Real lebende Personen dürfen nicht zu erkennen sein. Gewaltdarstellungen werden ausgeschlossen. Das ist sehr komplex, weil KI ja nicht weiß, was Gewalt ist. Sie weiß ja auch nicht, was ein Messer ist. Oder eben eine Messerstecherei. Wenn wir in irgendeinem Zusammenhang das Wort Messer eingeben, wandelt DALL-E 2 das in eine Schere um. Auf dem Times Square-Bild sehen wir den Teddy übrigens von hinten. Es kann sein, dass das System hier überreagiert hat und uns das Gesicht von dem Teddy nicht zeigen wollte. Ich habe übrigens noch eine Musik mitgebracht.
Aber nicht von DALL-E 2, oder?
Nee, aber vom Textversteher GPT-3, entwickelt von Alan Thompson unter dem Namen SymphonyNet, diese Woche veröffentlicht. Die KI komponiert etwas, ohne auch nur eine Kompositionsregel beigebracht bekommen zu haben. Sie hört die vier Anfangstakte aus dem Thema der Filmmusik von Doctor Who und spinnt das Thema dann völlig selbstständig weiter. Was wir jetzt hören, ist also nur in der ersten Sekunde von Menschen komponiert.
KI macht Kunst oder zumindest etwas, das wie Kunst aussieht. Darüber sprach ich mit Maximilian Schönherr. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
7, 8, 11 und 16. Diese Artikel der Europäischen Grundrechtecharta seien vom neuesten EU-Gesetzesvorhaben bedroht, warnt die Gesellschaft für Informatik. Die Europäische Kommission öffne die Tür für eine breite Palette autoritärer Überwachungsmethoden, wettert die Europäische Datenschutzorganisation EDRI. Und der Chaos Computer Club konstatiert, die geplante Chatkontrolle sei als fundamental fehlgeleitete Technologie grundsätzlich abzulehnen. Durch die Bank weg bekommt der Vorschlag der EU-Kommission, die Internetkommunikation vor allem mit Messengern von den Diensteanbietern selbst ausnahms- und anlasslos auf verdächtige Inhalte in Sachen Kinderpornografie scannen zu lassen, schlechte Noten. Warum der CCC das Ansinnen der EU-Kommission so strikt ablehnt, das hat mir Sprecher Linus Neumann erklärt.
Also zunächst einmal, weil diese Kriminalität, die hier verfolgt werden soll, in diesen Messengern nicht stattfindet. Wir wissen ja aus den Fällen, die die Polizei dann auch bekannt macht, dass solche Foren im Darknet sich hosten und ihre Inhalte in verschlüsselter Form im öffentlichen Internet halten. Ja, also da ist irgendwo im Internet eine verschlüsselte Datei und irgendwo im Darknet werden Links und Entschlüsselungen und Zugänge dazu geteilt. So ein Messenger ist für derartige Bildertausch-Communities sehr ungeeignet, weil der einfach nur so durchscrollt, weil die Datenmengen zu groß sind. Das ist der Grund, warum wir in diesem Bereich so wenige Fälle haben, einfach weil Kriminelle schon heute etwas anderes nutzen. Und nun dort mit einer tief eingreifenden Massenüberwachungstechnologie, die dieses Mal sogar auf unseren Geräten installiert werden soll, wo sie de facto dann auch nicht nur die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung außer Kraft setzt, sondern auch unser Vertrauen in das eigene Gerät beeinträchtigt. Ja, das heißt, wir haben hier einen Eingriff nicht nur in das Fernmeldegeheimnis oder Briefgeheimnis, je nachdem, wie man es interpretieren möchte, sondern auch in die Integrität unserer informationsverarbeitenden Systeme. Und das ist ein schwerwiegender Eingriff, der sich durch einen Strafverfolgungsdruck nicht rechtfertigen lässt.
Bleiben wir mal beim ersten Punkt. Sie behaupten, dass die Kommunikation, die man damit überwachen will mit dieser Maßnahme, und die strafbaren Handlungen, die man damit auch verhindern will oder zumindest dann verfolgbar machen will, dass die gar nicht auf diesen Kanälen, die da abgehört bzw. kontrolliert werden, stattfinden. Na, wenn das so klar ist, wie Sie das sagen, warum will die Europäische Kommission das dann?
Ich denke, weil es geht und weil man etwas zeigen möchte. Also als Politikerin oder als Politiker ist ja der Schutz von Kindern vor Missbrauch ein relativ klares Ziel, das in der Wählerschaft relativ wenig Widerspruch erwarten lässt. Wenn ich dazu dann eine Innenkommissarin bin und da ein hartes Durchgreifen zeigen möchte, dann kommt das natürlich, sag ich mal, relativ gut an. Es ist ein No-Brainer, so etwas zu verfolgen, weil wenn man das nicht tut, müsste man sich ja die Frage stellen lassen, warum man nicht mehr gegen den Missbrauch macht. Jetzt trifft man natürlich auf eine Situation, in der die wirkliche Arbeit gegen den Missbrauch leider weit hinter ihren Möglichkeiten zurückbleibt. Wir stellen ja so Sachen fest, wie durch NDR und Spiegel Ende letzten Jahres enthüllt, dass die Polizei noch nicht einmal diese verschlüsselten Datenberge im öffentlichen Internet, wo es Provider gibt, denen man eine Mail schreibt, löschen lässt. Und das übernehmen dann Spiegel und NDR und löschen innerhalb kürzester Zeit 80.000 Dateien im Netz, die mit Wissen der Polizei dort über Jahre lagen und ohne Wissen der Provider. Derartiges Versagen kann man natürlich sehr gut kaschieren. wenn man dann sagt, okay, wir schaffen jetzt einen noch viel größeren Heuhaufen, unter dem sich die wenigen Nadeln verbergen. Denn die Überwachung von Chatnachrichten betrifft ja irgendwas in Richtung Milliarden pro Tag in der Europäischen Union. Ja, das heißt, wir haben Milliarden von Nachrichten und wir haben dann auf jedem Gerät so die Vorstellung, einen Scanner, der Bilder erkennen soll und diese Nachrichten dann ausleitet. Hier kommt das Problem, auch für die Politikerinnen natürlich, dieser Scanner soll nicht nur bekanntes Material erkennen, also sagen wir mal ein Bild, das der Polizei bekannt ist, erkennen und dann natürlich dessen Verbreitung einschränken. Nein, er soll außerdem neues Material erkennen und auch in Texten erkennen, ob ein Anbahnungsversuch eines Erwachsenen in Richtung eines Kindes stattfindet. Das sind natürlich dann Erkennungsraten, die sehr, sehr viel schlechter sind, als zum Beispiel zu sagen, ne, ist dies ein Bild, das ich schon kenne.
Bevor wir auf das technische Argument eingehen, erst nochmal, damit ich Sie richtig verstanden habe. Sie behaupten also, dass diese geplante Maßnahme der Europäischen Kommission eigentlich ein Ablenkungsmanöver davon ist, dass man bislang eben halt versagt hat im Kampf gegen Kinderpornografie?
Also so weit würde ich nicht gehen. Ich würde nicht sagen, es ist ein Ablenkungsmanöver. Ich würde sagen, es ist zu konstituieren, dass der Kampf bisher weit hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt und dass das primär an anderen Problemen liegt als jenem, das nun der Öffentlichkeit präsentiert wird. Wenn wir uns anschauen, was sind die Ermittlungserfolge der Polizeibehörden und was sind die Probleme der Polizeibehörden, dann sehen wir, die Erfolge finden statt im Darknet, in geschlossenen Nutzergruppen, natürlich nicht bei Messengern, wo die Leute sich mit ihrer eigenen Telefonnummer registrieren müssen. Und die Last der Behörden ist eher die Fülle des Materials, Fülle falscher Hinweise. Problem, dass das, was ihnen angezeigt wird, häufig im konsensuellen Bereich unter Jugendlichen ist, sie das aber trotzdem verfolgen müssen. Zu wenige Mitarbeiterinnen für diesen Bereich, zu wenige Ressourcen. Das wären die Probleme, die zu lösen wären, bevor man ein Argument bringen kann, nun sämtliche Geräte in der Europäischen Union mit einem nicht zu durchschauenden KI-Scanner zu infizieren. Ja, das ist ja eine wirklich weitgehende Maßnahme und die ist vor der heutigen Wahrnehmung erstens der Kriminalität und der Versuche der Polizei einfach nicht zu rechtfertigen.
Sie haben eben das Beispiel gebracht, dass auch überprüft werden soll in Chats, ob zum Beispiel Kriminelle versuchen, mit Kindern in Kontakt zu kommen, um sie dann später missbrauchen zu können. Das muss natürlich dann über öffentlich zugängliche Kommunikationskanäle passieren, weil die Kinder ja dort unterwegs sind. Von daher ist die Maßnahme doch okay, wenn man genau das versucht zu überprüfen.
Diese Maßnahme hat zur Folge, dass sämtliche Textnachrichten, die sich irgendjemand in der Europäischen Union sendet, einem Scanner oder einem Filter unterzogen werden. Das heißt, wir beide schreiben uns zur Vorbereitung dieser Sendungsaufzeichnung. Ein Filter liest mit und passt auf, dass keiner von uns beiden ein Minderjähriger ist, der sich jetzt hier zu dem Falschen verabredet. Das ist eine ungleich höhere Aufgabe als das Erkennen eines bereits bekannten Bildes. Es wird natürlich einfacher, wenn man zum Beispiel weiß, okay, wie alt ist denn eine Person? Ja, das wiederum bedeutet aber, dass diese Information erst einmal da sein muss und man eine Altersverifikation braucht. Was wiederum bedeutet, die Leute müssen sich ausweisen, so etwas wie also eine Personalausweispflicht für die Nutzung von Messengern käme, um ein solches System überhaupt auch nur technisch, theoretisch möglich zu machen, durch die Hintertür mit dazu.
Aber zuerst soll ja mal eine künstliche Intelligenz relevante Vorfälle herausfiltern, die dann vielleicht später nachbearbeitet werden, wo dann die Informationen, die Sie gerade geschildert haben, die notwendig sind, beschafft werden.
Das ist ja genau das große Problem. Künstliche Intelligenz, da werden ja Computern sehr großartige Eigenschaften und Fähigkeiten zugesprochen. Das Problem bei dieser Menge an Nachrichten ist, dass auch kleinste Fehlerraten, zu massenhaft ausgeleiteten Nachrichten führen. Und das ist ja dann auch die Bedrohung des Geheimnisses unserer Fernmeldekommunikation. Wenn wir überlegen müssen, dass ein KI-Filter mit 20% Fehlerwahrscheinlichkeit unsere Nachrichten ausleitet an eine zentrale Interpol-Stelle, wo sie dann manuell noch einmal von Menschen geprüft werden. Also die Fehlerraten, wenn sie hinterm Komma sind, führen zu Hunderttausenden Nachrichten, die ausgeleitet werden. Wenn sie zwei Stellen vor dem Komma sind, wie ein Microsoft-Filter, von Microsoft jetzt kein Unternehmen, was solche Sachen schlecht macht, die also 20% Fehlerrate haben, dann haben sie auch potenziell 20% der Nachrichten der Europäischen Union, die hier fehlerhaft erkannt werden. Und dann kommen wir an einen Punkt, dass das natürlich auch die Polizeibehörden dann überfordern wird und ihnen mehr Ressourcen abverlangen wird, die sie dann wieder nicht zielgerichtet zur Verfolgung von Täterinnen einsetzen können. Gleichzeitig müssen wir weiterhin konstituieren. Die Täter verfolgen schon heute Wege, die nicht einer solchen Überwachung zugrunde liegen und entgehen den Maßnahmen damit schon heute.
Die EU-Kommission will Chats in Messenger massenhaft kontrollieren. Darüber sprach ich mit Linus Neumann vom Chaos Computer Club.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 39548.
Gerade noch geschafft. Moin, Dicker.
Hast du Heuschnupfen, Knacki? Was ist denn los?
Ich bin noch ein bisschen aus der Puste. Der Sturm. Mein Geld.
Hä?
Wollte nur kurz aus dem Fenster gucken. Hatte noch Scheine auf dem Tisch. Eine Sekunde nicht aufgepasst und schwupp waren sie draußen im Garten und auf der Straße und in irgendwelchen Dachrinnen.
Du schmeißt dein Geld zum Fenster raus? Hast du zu viel davon?
War ja nur ein Beta-Test.
Was testest du denn?
Kunst, wenn du es genau wissen willst.
Kunst? Ein Batik-Tutorial oder machst du Rembrandt, Leonardo, Picasso?
Batik, damit machst du kaum Kohle. Mit Rembrandt oder Picasso schon eher. Wenn ich sage, mach mir einen unentdeckten Van Gogh, dann klappt das.
Wem sagst du?
Der künstlichen Intelligenz, sage ich das. Van Goghs Sonnenblumen sind täuschend echt. Aber Kohle machst du halt nur mit echten Blüten.
Echte Blüten? Moment mal, sagtest du gerade Blüten?
Naja, ja, ist doch Frühling, Frühlingsblüten.
Knacki, sei ehrlich, du hast sie doch nicht alle Wände.
Ja, ich hab sie nicht alle, aber fast alle wieder. Vielleicht macht der Rest ja ein paar Leute glücklich. War ja auch nicht so geplant.
Was war nicht geplant?
Dass die Scheine schon trocken waren und aus dem Fenster fliegen.
Also doch, Knacki, du kommst in Teufels Küche. Du machst Blüten? Spielt KI da mit? Warum sagt dir KI nicht, dass du deswegen im Knast landest?
KI und Moral? Dicker, hätte KI Moral, wäre Assange niemals eingesperrt und hätte 1000 Orden... KI ist grundsätzlich doof. Natürlich macht sie mir keine Blüten, weil das wäre programmierte. Aber wenn ich ihr sage, mach mir mal einen echten Boyarski, dann...
Boyarski?
Der genialste Fälscher des letzten Jahrhunderts, Czesław Boyarski, der machte sogar das Blütenpapier selbst. Wenn ich sage, mach mir einen Boyarski, dann kriege ich das Papier mit einem Aufdruck und fertig ist die Blüte. Naja, muss nur noch ein klitzekleiner Bug raus. Ich arbeite dran.
Woran?
Boyarski druckte französische Frauenblüten. Keine Euronenkasse machst du damit nicht. Und wenn ich als Knacki um eine Notenfälschung bitte, missversteht mich KI gern so.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Auch das Bundesjustizministerium zeigt sich bei der EU-Chat-Kontrolle skeptisch. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
Justizminister Marco Buschmann von der FDP sagte dem Spiegel gestern, er sei bei dem Entwurf politisch wie auch rechtlich skeptisch. Er berief sich auf Bürgerrechte sowie das Brief- und Fernmeldegeheimnis. Flächendeckende Überwachung privater Korrespondenz lehne sein Haus ab. Die Position Deutschlands ist für die Kommissionspläne bedeutend, denn einer solchen Überwachung müssten alle Mitgliedstaaten zustimmen.
Apple ist in Nordamerika beim Smartphone-Geschäft einsamer Spitzenreiter.
Jedes zweite dort verkaufte Smartphone kam im ersten Quartal von Apple. Das berichtet das Marktforschungsunternehmen Canalys. Ein Jahr zuvor sei der Anteil noch etwas geringer gewesen. Auf Platz 2 folgte Samsung mit einem Marktanteil von 27%. Nordamerika unterscheidet sich, was die Marktverhältnisse angeht, damit stark vom Rest der Welt. Global gesehen errechneten die Analysten für Apple einen Marktanteil von 18%.
Google will in Russland Konkurs anmelden.
Laut russischen Staatsmedien hat die dortige Tochtergesellschaft des US-Konzerns die Behörden darüber informiert. Google selbst erklärte in einer Pressemitteilung, russische Behörden hätten ein Bankkonto beschlagnahmt, weshalb man die Mitarbeiter und Zulieferer nicht mehr bezahlen könne. Dienste wie die Suchmaschine oder die Videoplattform YouTube würden aber weiterhin in Russland verfügbar sein.
Daten von Nutzerinnen einer Menstruations-App standen zum Verkauf.
Das berichtet das Online-Tech-Magazin Motherboard aus den USA. Es habe beim Datenhändler Narrative einen entsprechenden Datensatz für $100 gekauft. Er enthielt Informationen einer Zyklus-App namens Clue, die in den Vereinigten Staaten als Verhütungsmittel zugelassen ist. Es handelte sich jedoch nicht um direkte Nutzerinformationen. Vielmehr umfasste der Datensatz eine Liste von Geräten, auf denen die App installiert war. Die Werbeindustrie verwendet solche Daten, um bestimmte Nutzergruppen direkt anzusprechen. Laut dem Artikel könnten sie ein erster Schritt sein, um Nutzerinnen zu identifizieren. Als Reaktion habe der Datenhändler alle Informationen von Menstruations-Apps aus seinem Angebot entfernt.
Hacker haben italienische Behördenwebseiten angegriffen.
Gestern waren unter anderem die Seite des Außenministeriums, des Kulturministeriums und eines Richterrates nicht erreichbar. Wie die italienische Polizei mitteilt, vermutet sie die russische Hackergruppe Killnet dahinter. Die Gruppe soll in der Vergangenheit auch deutsche Behörden attackiert haben. Laut Polizeiangaben hätten die Hacker am vergangenen Wochenende versucht, in die Systeme des Eurovision Song Contest in Turin einzudringen.
Um Internetsucht zu begegnen, muss man sie besser verstehen.
Das schreibt Matthias Brandt, Psychologe an der Universität Duisburg-Essen, im Magazin Science. Manche Formen der Internetsucht seien bereits als Krankheit klassifiziert, wie etwa die Online-Spielesucht. Jedoch gäbe es andere potenziell problematische Verhaltensweisen, die noch nicht erfasst seien. Dazu zähle unter anderem übermäßiger Pornografiekonsum im Netz. Generell würden Internetaktivitäten, die Befriedigung versprechen und negative Gefühle verringern, am ehesten zu einem Problem. Doch die genauen Mechanismen, die dabei eine Rolle spielen, sind nach wie vor unklar.
Europäische Behörden sind gegen extremistisches Material bei SoundCloud vorgegangen.
Die Ermittler hätten den Audio-Streaming-Anbieter dabei unterstützt, islamistische, rechtsextreme und gewaltverherrlichende Propaganda aufzuspüren. Über 1000 als illegal eingestufte Profile und Audiodateien seien daraufhin gelöscht worden. Die Aktion sei vom Bundeskriminalamt und der EU-Interneteinheit initiiert worden.
Sternzeit, 21. Mai. Mond und 4 Planeten am Morgen. Eine Woche lang bietet sich jetzt am morgendlichen Firmament jeden Tag ein anderer, faszinierender Himmelsanblick. Der Mond zieht bis zum kommenden Freitag an 4 Planeten vorbei. Morgen früh ab etwa 3.30 Uhr zeigt sich der abnehmende Halbmond tief am Südosthimmel. Ein Stück oberhalb von ihm leuchtet der Ringplanet Saturn. Sonntag früh ist der Mond bereits ein Stück weiter gelaufen. Dann befindet sich Saturn rechts oberhalb der dicken Sichel. Unser Trabant nähert sich von Morgen zu Morgen den beiden Planeten Mars und Jupiter, die dicht beieinander stehen. Zu einem besonders hübschen Treffen kommt es Mittwoch früh. Dann ziert den Osthimmel ein markantes Dreieck. Unten leuchtet die Mondsichel, oben links der Jupiter, oben rechts der Mars. Am 27. Mai, das ist der Freitag kommender Woche, steht die hauchdünne Mondsichel ganz knapp unterhalb der strahlend hellen Venus. Von Teilen Asiens und Afrikas aus betrachtet, bedeckt der Mond sogar den Morgenstern. Danach verschwindet der Mond im Glanz des Sonnenlichts. Dafür überholt am Sonntag der Mars den Jupiter. Unsere beiden äußeren Nachbarplaneten stehen dann von uns aus gesehen genau in derselben Richtung. Die Sterne bilden am Himmel ein scheinbar unveränderliches Muster. Dass auch sie sich bewegen, ist im Laufe eines Menschenlebens nicht zu bemerken. Aber in der kommenden Woche ist bestens zu verfolgen, wie der Mond um die Erde wandert und dass die alten Griechen Mars und Co. zu Recht Planeten genannt haben, nämlich Wanderer.
Ernährungssicherheit. Braucht der internationale Agrarhandel mehr Ethik? Das ist gleich bei Streitkultur-Thema um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation für heute. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.